Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen. Das war eine mutige Sache und eine Sache, die Luther durchaus Kopf und Kragen hätte kosten können. Luther stand in einer guten Tradition von Zeugen Jesu, die sich nur Gottes Wort gegenüber verpflichtet fühlten und ohne Furcht vor den Konsequenzen mutig ihren Gegnern gegenüber traten. Bis in unsere Tage gibt es da unzählige Beispiele dafür und da will ich nachher noch ein bisschen drüber erzählen. Aber das war schon immer so. Das war so, seit es die Christenheit gibt, seit den ersten Seiten der Apostelgeschichte. Und das war eigentlich immer schon auch eher die Regel als die Ausnahme. Vorhin hatten wir dafür gedankt, dass wir uns hier in Freiheit versammeln dürfen. Und wir haben es gerade auch vom Sudan gehört und von vielen anderen Ländern. Wir wissen, dass das nicht die Regel ist, sondern eher die Ausnahme, dass wir uns so frei versammeln dürfen. Ihr habt in den letzten Wochen schon aus Kapitel 3 und Kapitel 4 aus der Apostelgeschichte gehört. Die Geschichte, wie Petrus und Johannes den lahmen Mann geheilt haben und dann ziemlich Ärger gekriegt haben mit den Behörden. Jetzt ist der Hohe Rat versammelt und Petrus hat gerade ein sehr mutiges Bekenntnis abgelegt. Der hat nämlich nicht gekniffen, sondern der hat gesagt, hier stehe ich, dieser Mann ist von Jesus geheilt worden. Und abgesehen davon ist Jesus überhaupt der einzige Name, der uns unterm Himmel gegeben ist, worin die Menschen selig werden sollen. Jesus ist der verheißene Messias, der einzige Weg zur Rettung. Und an dieser spannenden Stelle habt ihr letzte Woche aufgehört. Und da setzt unser heutiger Predigttext ein, den ich jetzt lesen möchte, aus Apostelgeschichte 4, Verse 13 bis 22. Genau. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren und wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Sie sahen aber den Menschen, der gesund geworden war, bei ihnen stehen und wussten nichts dagegen zu sagen. Da hießen sie hinausgehen aus dem Hohen Rat und verhandelten miteinander und sprachen: Was wollen wir mit diesen Menschen tun? Denn dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen bekannt, die in Jerusalem wohnen, und wir können es nicht leugnen. Aber damit es nicht weiter einreiße unter dem Volk, wollen wir ihnen drohen, dass sie hinfort zu keinem Menschen in diesem Namen reden. Und sie riefen sie und geboten ihnen, keinesfalls zu reden oder zu lehren in dem Namen Jesu. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen: Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Da drohten sie ihn und ließen sie gehen um des Volkes willen, weil sie nichts fanden, was Strafe verdient hätte. Denn alle lobten Gott für das, was geschehen war. Denn der Mensch war über 40 Jahre alt, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war. In diesem Text werden verschiedene Gruppen von Menschen beschrieben und die möchte ich euch nacheinander vorstellen. Da ist zunächst mal der ratlose Rat, der Hohe Rat, der Sanhedrin, das oberste Gericht, die größten Gelehrten des Landes, die mächtigsten Männer waren dort versammelt und staunten über diese zwei einfachen, ungebildeten Fischer, die auf eine Art und Weise reden, die all diesen versammelten, klugen Menschen komplett die Sprache verschlägt. Und neben diesen Fischern steht der Gelähmte. Der steht auf seinen eigenen Füßen. Jeder kennt ihn. Der saß immer an der schönen Pforte im Tempel und bettelte dort, aber jetzt sieht er ganz anders aus. Der ist kaum wiederzuerkennen. Er sitzt oder liegt nicht mehr auf dem Boden mit seinen verkrüppelten Beinen irgendwie weggestreckt, sondern er steht auf zwei gesunden Beinen aufrecht vor ihnen. Wo wir gelebt haben in Asien, da sind verkrüppelte Bettler, ein leider allzu vertrauter Anblick. Manchmal wird sogar die Behinderung eines Menschen in der Familie ausgenutzt, dass der halt betteln muss, um Geld für die ganze Familie ranzuschaffen. An Feiertagen oder an Gebetszeiten sieht man die dann auch wirklich immer aufgereiht vor den Eingängen zu den Tempeln oder zu den Moscheen. Die werden dann von ihren Familien dahin gebracht, um zu betteln. Das ist heute nicht anders als damals im Jerusalemer Tempel. Mit der Zeit kennt man dann einige dieser Bettler, weil man die immer wieder sieht. Man gewöhnt sich an den Anblick, und wenn dann plötzlich einer von denen, die man ja kennt, plötzlich aufstehen würde und rumlaufen würde, dann wäre das ein ziemliches Stadtgespräch. Und so ist es auch an diesem Tag in Jerusalem. Man muss sich immer überlegen, das war ja eine Zeit ohne Internet, ohne Bildzeitung, ohne Handys. Und trotzdem verbreitete sich die Nachricht von dem Gelähmten, der da plötzlich auf seinen Füßen umher lief wie ein Lauffeuer. Und auch die Mitglieder des Hohen Rates waren in heller Aufregung. Einerseits staunten sie über diesen Mut und die Unerschrockenheit der Apostel, wie die sich da verteidigt haben. Auf der anderen Seite war der Rat ratlos, sprachlos. Sie wussten einfach nicht, was sie tun sollten. Da steht, sie hatten nichts in der Hand, um ihnen zu widersprechen. Das ist ein interessanter Ausdruck, dieses Widersprechen. Dieses Wort kommt nur einmal noch in der Bibel vor. Und das ist in Lukas 21, Vers 15. Da steht, denn ich will euch Mund und Weisheit geben, der all eure Gegner nicht widerstehen noch widersprechen können. Der Zusammenhang ist, wo Jesus seinen Jüngern davon erzählt und vorhersagt, Leute, es wird eng, es wird Verfolgung geben, ihr werdet Schwierigkeiten bekommen. Er kündigt an, dass seine Nachfolger vor Gericht gestellt werden, ins Gefängnis kommen. Aber er sagt, macht euch keine Sorgen, das ist eine gute Gelegenheit für euch, das Evangelium zu verkündigen und euch zu mir zu stellen. In dieser Situation sollten Sie sich nicht im Voraus schon mal die Worte für die Verteidigung zurechtlegen und überlegen, was sage ich denn dann nur, sondern darauf vertrauen, dass er Ihnen dann die richtigen Worte in den Mund legt. Und hier sehen wir ein Beispiel, wo genau diese Vorhersage jetzt erfüllt wird. Jesus legt diesen ungebildeten Fischern, die eigentlich keine Ressourcen von sich selber haben, aus denen sie schöpfen können, von ihrer Bildung her, die Worte in den Mund, die die ganze Ratsversammlung ratlos und sprachlos machen. Sie können nicht widersprechen. Und damit diese Situation nicht noch peinlicher wird, schickt die Ratsversammlung die Angeklagten erstmal vor die Tür und sagt, wir besprechen uns im Privaten in einer nicht öffentlichen Sitzung. Gut, die war nicht öffentlich. Woher wissen wir denn dann, was da überhaupt besprochen wurde? Fragt man sich dann, ja. Es gibt Leute, die spekulieren, dass Lukas das durch Paulus wusste, der vielleicht damals Mitglied in dem Hohen Rat war. Ich denke, wahrscheinlicher ist es, dass entweder der Nikodemus, der ja einmal nachts zu Jesus gekommen ist und der als Pharisäer unter den Führern des Volkes war, nicht formell Mitglied im Hohen Rat, aber vielleicht dabei war, oder der Josef von Arimathea, in dessen Grab Jesus später gelegt wurde. Die beiden kannten sich auch, die waren beide bei der Grablegung Jesu dabei, dass einer von denen dabei gewesen ist oder beide und die ihnen das später erzählt haben. In der Besprechung jetzt, in dieser nicht öffentlichen Sitzung, da geht es ziemlich schonungslos zur Sache. Wenn keine Zeugen dabei sind, kann man ja mal offen reden. Und zuerst mal legen sie die Tatsachen auf den Tisch. Da schreiben sie, es ist nun mal unzweifelhaft ein Wunder durch sie geschehen, und alle Einwohner Jerusalems haben davon erfahren. Daher hat es keinen Sinn, wenn wir die Heilung abstreiten. Die sind in einem Dilemma. Die können diese Heilung, die passiert ist, nicht leugnen. Bei der Auferstehung Jesu haben sie es ja noch versucht damals. Da haben sie ja dann das Gerücht gestreut, die Jünger haben die Leiche geklaut. Und das hat sich eine ganze Weile gehalten. Aber das funktioniert ja diesmal nicht, weil der Gelähmte da ja steht auf seinen Füßen. Da können Sie ja nicht sagen, dass es nicht passiert. Sie geben also zu, dass die Heilung ein unzweifelhaftes Wunder ist oder ein offensichtliches Zeichen. Dieser Ausdruck wird für außergewöhnliche, übernatürliche Dinge gebraucht, die auf was Besonderes hindeuten. Das ist ein Zeichen, das deutet immer auf irgendwas hin. Und letztlich ist dieses Eingeständnis eine komplette Bankrotterklärung des Rates. Die geben zu, dass es ein Zeichen ist. Sie versuchen auch nicht den Ausweg, einen Vorwurf zu machen, dass es durch Dämonen oder durch Magie, durch Zauberei passiert, was ja Jesus oft vorgeworfen wurde. Vielleicht ahnen sie, dass es wirklich von Gott passiert ist, dass es von Gott gekommen ist, dieses Zeichen. Sie erkennen diese Heilung als ein offensichtliches Zeichen an, aber wissen nicht die Bedeutung und wissen nicht, wohin es zeigt. Gott wirkt und die Leiter des Volkes Gottes erkennen es nicht. Oder sie erkennen es, aber geben es nicht zu. Abstreiten geht nicht, aber sie wollen dann wenigstens um alles verhindern, dass sich das noch weiter ausbreitet und dass das irgendwie außer Kontrolle gerät. Also wissen sie aus diesem Dilemma nur einen Ausweg, und das ist der Weg, den alle Tyrannen und alle Diktatoren der Weltgeschichte immer wieder gebrauchen: Drohung und Gewalt. Wir wissen, dass sich die Regimes der Nazis, die Regimes der DDR nur so überhaupt halten konnten. Und ich persönlich bin auch tief überzeugt, dass der Islam sich nur deswegen halten kann, weil dieser enorme Druck und diese Gewaltandrohung immer da ist. Wenn Muslime das Evangelium von Jesus gehört und verstanden haben, dann merken sie ganz schnell, dass es viel attraktiver letztlich ist, als diese von Furcht und Unterwerfung geprägte Gesetzesreligion des Islam. Aber sie wagen den Schritt zu Jesus nicht. Warum? Weil sie Angst haben. Also Angst vor den sozialen Folgen haben. Je nach Kontext riskieren sie ihren Arbeitsplatz oder den Rückhalt der Familie, ihre Freiheit oder gar ihr Leben. Wenn der Islam eine freie Wahl zulassen würde, dann bin ich überzeugt, dass Moslems in Scharen sich zu Jesus wenden würden. Und trotz des Drucks und der Einschüchterung passiert es. Wir haben gerade die Geschichte, die erschütternde Geschichte von der Frau vom Sudan gehört. Der Islam weiß sich nicht anders zu helfen als mit Druck und Einschüchterung und Drohung und Gewalt. Aber damit kann er die Gemeinde Jesu nicht auslöschen. Im Iran gibt es nur 0,5% Christen. Aber, und das wird euch hoffentlich überraschen, es ist das Land auf der Welt mit der am schnellsten wachsenden evangelikalen Bevölkerung. 20% jedes Jahr. Natürlich auf einem niedrigen Niveau, da sind 20% mit relativ geringen Zahlen schnell erreicht. Und doch wächst nirgendwo auf der Welt die Gemeinde Jesu schneller als im Iran. Und wir können das bezeugen, wir sind in Gießen in der Ausländerarbeit. Was da unter den Iranern und den Afghanen passiert, ist unglaublich. Also da staunen wir jedes Mal. Fast wöchentlich kommen allein in Gießen Iraner zum Glauben. Und wir wissen, dass das auch im Iran selber passiert. Es wird gesagt, dass Khomeini der beste Missionar für Jesus gewesen ist. Warum? Weil seit der Islamischen Revolution 1979 die Leute so enttäuscht und so angewidert und abgeschreckt und desillusioniert vom Islam sind, dass sie sagen, da muss es doch was anderes geben. Das kann es ja nicht sein. Der Moscheebesuch im Iran ist mit, je nachdem welcher Statistik man glaubt, zwischen 2 und 10% nur so niedrig wie in keinem anderen islamischen Land der Welt. In China, das wissen viele von euch, ist die Verfolgung, unter der Verfolgung die Gemeinde Jesu so stark gewachsen wie sonst nie. 1950 gab es nach 100 Jahren Missionsarbeit 1 Million Christen. Dann kamen die Kommunisten und haben alle Missionare rausgeschmissen. Kurz darauf kam die Verfolgung, dann kam die Kulturrevolution, alle Gemeinden wurden dicht gemacht, viele Christen wurden verfolgt, viele wurden umgebracht, Christen wurden gedemütigt. Und als sich das Land in den 80er Jahren wieder geöffnet hat, haben sich alle gewundert, ob es wohl noch Christen gibt. Die Gemeinde hat sich vervielfacht im Untergrund, in Hausgemeinden, in Gefängnissen teilweise. Von 1 Million Christen 1950 gibt es heute über 50 Millionen. hat sich verfünfzigfacht. Das ist ein Gemeindewachstum, da können wir nur von träumen. Also, was lernen wir da draus? Gewalt und Drohung, was die Mächte dieser Welt immer wieder gebrauchen, um die Gemeinde Jesu klein zu halten, das hat noch nie funktioniert. Und das wird auch nicht mehr funktionieren. Das zeigt jede Seite der Apostelgeschichte und das zeigt die Kirchengeschichte bis heute. Der ratlose Rat, der war nicht daran interessiert, die Wahrheit rauszufinden, sondern sie wollten nur im eigenen Interesse, in einem sehr selbstsüchtigen Interesse, die Wahrheit unterdrücken. Es ist, als wenn Wissenschaftler ein wirksames Medikament gegen eine schlimme Krankheit gefunden hätten und dann die Regierung kommt und das Medikament verbietet. Der Rat will die Apostel bedrohen und da heißt es, dass sie hinfort zu keinem Menschen in diesem Namen reden. Ihre Ablehnung geht so weit, dass sie selber den Namen Jesu gar nicht in den Mund nehmen. Sie sagen, in diesem Namen sollt ihr nicht reden. Kurz zuvor hat Petrus sein mutiges Bekenntnis abgelegt, dass kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben ist, um gerettet zu werden, als der Name Jesus. Der Name steht hier, wie auch sonst in der Bibel, für die Person Jesu, durch dessen Macht, in dessen Vollmacht und auf dessen Auftrag hin dieses Wunder geschehen ist. Wenn wir im Namen Jesu beten oder im Namen Jesu diesen Gottesdienst hier feiern, dann bedeutet das genau das Gleiche, dass wir in der Gegenwart des auferstandenen Herrn uns hier versammeln und dass wir uns auf seinen Auftrag und auf seine Vollmacht hier berufen. Und genau davor haben die Ratsmitglieder Angst. Vor dieser Macht, vor dieser Vollmacht, die mit dem Namen Jesu verbunden ist. Das ist keine magische Sache. Ja, das ist nicht, wenn man den Namen Jesus irgendwo spricht, dass dann alle in... Aber wenn Jesus dabei ist und wenn wir seinen Namen benutzen, dann heißt das, dass er persönlich auch gegenwärtig ist. Und sie merken, die Ratsmitglieder, dass das hier eine Macht ist, gegen die sie nicht ankommen. Und deswegen versuchen sie es mit Gewalt. Sie entscheiden sich dann als Urteil für so ein Mittelding zwischen Verurteilung und Freispruch, Redeverbot. Also da heißt es, sie sollen weder verkündigen, das heißt öffentlich verkündigen, noch lehren. Das könnte im privaten Rahmen sein. Also weder öffentlich noch privat, ihr sollt den Namen gar nicht mehr in den Mund nehmen und zu keinem Menschen darüber reden. Das gilt absolut. Sie versuchen es mit Schadensbegrenzung, aber stehen offensichtlich mit dem Rücken zur Wand. Und jetzt wird es spannend. Wie reagieren Petrus und Johannes? Die mutigen Zeugen. Hier steht jetzt, oder schon am Anfang von unserem Text stehen die beiden ja beschrieben. Da heißt es, dass die Ratsmitglieder sich gewundert haben, dass die beiden so mutig sind. Obwohl sie doch ungebildet sind. Mutig und ungebildet. Also mutig, das hören wir uns ja noch gerne an, wenn jemand das zu uns sagt. Ungebildet klingt nicht so toll. Diese gelehrten Theologen des Hohen Rates, die schauen auf diese beiden ungebildeten Fischer herab und denken, wer sind die denn überhaupt? Dieser Ausdruck ungebildet, der bedeutet nicht Analphabeten, die konnten lesen, sondern sowas wie ungebildete Amateure. Das sind einfach Anfänger. Das sind Leute, mit denen wir uns normalerweise nicht abgeben. Interessant ist, dass genauso die gelehrten Juden, die ja sich sehr viel immer auf ihre Bildung auch eingebildet haben, sich auch über Jesus gewundert haben. Da heißt es, nein, okay, den habe ich nicht hier. In Johannes 7, Vers 15. Die Juden verwunderten sich und sprachen, wie kann dieser die Schrift verstehen, wenn er es doch nicht gelernt hat? Und Jesus antwortete ihnen und sprach, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. So wie Johannes 7, Vers 15 ist es. So wie Jesus selber auch verspottet und gering geachtet wurde, weil er nicht die richtige Bibelschule besucht hat, so ging es auch seinen Jüngern. Aber viel wichtiger als formelle theologische Ausbildung ist, was die Ratsmitglieder auch von den Jüngern wussten. Da heißt es nämlich, sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen sind. Sie waren mit Jesus zusammen. Ich denke, das ist mehr als ein guter Ersatz für mangelnde theologische Ausbildung. Die Jünger haben in den 3 Jahren, die sie mit Jesus durch Galiläa gezogen sind, Gott wahrscheinlich besser kennengelernt als all diese versammelten Professoren in Jahrzehnten hinter ihren Schreibtischen. Versteht mich nicht falsch, ihr wisst, dass ich auch ein Freund von guter theologischer Ausbildung bin und ich will das auch nicht gegeneinander aufwiegen, aber wenn ich mich entscheiden müsste zwischen einem einfachen Menschen, der mit Jesus lebt und der Dinge mit Jesus erlebt, und einem hochgebildeten Theologen, dessen Wissen nur im Kopf steckt, dann weiß ich, von wem ich lieber lernen möchte. Vor einigen Tagen hat ein Freund von uns, den wir 20 Jahre nicht gesehen haben, der auch in Gießen studiert hat, erzählt von seinem Missionsdienst in Haiti. Und da hat er von seinem großen Vorbild gesprochen. Und sein großer Vorbild ist ein junger Mann namens Tijon. Das ist ein einfacher Gärtner, der sich dann irgendwann mit viel Mühe hochgearbeitet hat zum Mechaniker. Vom Gärtner zum Mechaniker. Aber so einfach wie er ist, er liebt Jesus und jeden, den er trifft, fragt er, hast du schon Frieden mit Gott? Dieser ungebildete Mann hat unzählige Menschen zu Jesus geführt, hat in einem Hinterhof eine Gemeinde angefangen, die sich zuerst unter einem, im Schatten eines Baumes getroffen haben. Dann irgendwann haben sie ein Zelt aufgebaut, dann irgendwann ist das Zelt von einem Sturm weggeweht worden, dann haben sie sich jetzt so ein einfaches Haus hingebaut, wo noch keine Fenster und keine Türen drin sind, aber da versammeln sich inzwischen 100 Menschen, die im Prinzip alle durch diesen Gärtner zum Glauben gekommen sind. Wir könnten euch viele Geschichten von unseren Raja-Gläubigen erzählen, die keine formelle Bildung genossen haben, viele von denen nicht lesen und schreiben können, aber die Jesus lieben und die andere Leute zu Jesus führen. Mit Freimut reden die beiden hier. Der Ausdruck Freimut bedeutet Furchtlosigkeit, Offenheit und fröhliche Zuversicht im Angesicht von Gegnern. Und dieser Freimut zieht sich interessanterweise wie so ein roter Faden durch die ganze Apostelgeschichte. Das fängt an in der Pfingstpredigt von Petrus. Das hattet ihr auch schon, Kapitel 2, 29, da redet Petrus freimütig zu der Menge. Dann in unserem Text stehen die beiden freimütig vor dem Hohen Rat. Am Ende vom Kapitel 4, das kommt nächste Woche, da betet die Gemeinde, um Freimut, das Wort Gottes, zu verkündigen. Und Gott erhört prompt und gibt ihnen Freimut. Und am Ende, am allerletzten Vers von der Apostelgeschichte, in Kapitel 28, 31, da steht, dass Paulus das Reich Gottes predigte und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit allem Freimut ungehindert. Das ist ein roter Faden, dieser Freimut, durch die ganze Apostelgeschichte. Offensichtlich ist das ein besonderes Merkmal der Jünger Jesu. Woher kommt das? Meistens, wenn in der Apostelgeschichte vom Freimut die Rede ist, ist auch vom Heiligen Geist die Rede. Am Pfingsten war das bei Petrus so und auch hier bei Petrus jetzt wieder vor dem Hohen Rat, da heißt es in Vers 8, dass Petrus voll des Heiligen Geistes ist und deswegen freimütig sein kann. Und in Vers 31, der Abschnitt von nächster Woche, genau das Gleiche. Sie wurden vom Heiligen Geist erfüllt und konnten freimütig das Wort weitersagen. Also offensichtlich ist es der Heilige Geist, der diesen Mut, diesen Freimut in den Gläubigen bewirkt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich wünschte mir oft mehr von diesem Freimut. Oft bin ich reichlich verkrampft, wenn es darum geht, Jesus zu bezeugen. Ich erinnere mich noch, das war ziemlich am Anfang meines Glaubenslebens, da war ich auf einer christlichen Freizeit und da ging es ums Zeugnis geben. Und die ganze Freizeit ging darum, ihr müsst von Jesus weitererzählen, ihr müsst von Jesus weitererzählen, alle Leute gehen verloren, ihr müsst von Jesus weitererzählen. Und ich fuhr zurück nach Hause im Zug und dachte, ich muss von Jesus weitererzählen, ich muss von Jesus weitererzählen und war völlig verkrampft und da saß dieser arme Mann mir gegenüber und ich habe gedacht, der geht in die Hölle, wenn ich ihm jetzt nicht weitererzähle. Und dann habe ich gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe, aber irgendwas Dummes wahrscheinlich. Ich habe gesagt, sind Sie glücklich, glauben Sie an Jesus, irgendwie sowas. Und der Mann guckte mich nur an, was ist denn das für ein gemeingefährlicher, verrückter, irgendwelche obskure Sekte oder sonst irgendwas. Der hat nur schnell abgewiegelt, hat dann schnell weitergelesen und war froh, bei der nächsten Station dann aussteigen zu können. Ich fühlte mich noch mieser als vorher. Ich habe nicht gedacht, dass das ein besonders gutes Zeugnis gewesen ist. Das ist kein Freimut. Das ist gesetzlicher Krampf. Der Freimut, den die Apostel hier haben und von dem hier die Rede ist, der kommt nicht aus äußerem Zwang, sondern aus innerem Drang. Nicht aus äußerem Zwang, sondern aus innerem Drang. Das ist ein großer Unterschied. Und der Kernvers dieses ganzen Textes in Vers 20, da heißt es, denn es ist, also ich habe da mal die Elberfelder genommen, weil das wörtlicher bringt, denn es ist unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Es ist unmöglich, nicht zu reden. Es ist eine doppelte Verneinung. Doppelte Verneinung ist immer eine ganz besonders starke Bejahung, eine Bestätigung. Mit anderen Worten, wir sind Augenzeugen und wir müssen verkündigen. Es geht einfach gar nicht anders. Aber dieses wir müssen ist nicht, weil es uns jemand sagt, ihr müsst, sondern das ist aus einem inneren Drang, nicht aus einem äußeren Zwang. Wir haben die Lesung gehört aus dem ersten Johannesbrief, im ersten Kapitel. Da schreibt der Apostel Johannes als alter Mann im Rückblick und hat gesagt, und da schreibt er, wir verkündigen, was wir selber gesehen und erlebt haben. Da hat er ein ganzes Leben in der Nachfolge Jesu hinter sich und sagt, ich kann nicht anders, ich sprudel über vor dem, was ich gelebt habe und wenn es viele Jahre her ist. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Um der historischen Genauigkeit willen muss ich sagen, es ist nicht sicher, ob Luther das tatsächlich gesagt hat, wahrscheinlich nicht, aber es passt zu ihm. Wenn er es gesagt hätte, es passt gut zu Luther, der hätte das auch sagen können. Er hat die Wahrheit der Schrift erkannt und es ist ihm unmöglich, das zu widerrufen, auf Druck hin. Das kann er einfach nicht. Er wusste ganz genau, was er damit riskiert. Er wusste, dass die katholische Kirche nicht zimperlich mit ihren Gegnern umgeht. Es war 100 Jahre her, dass der Jan Hus auf dem Konstanzer Konzil verbrannt worden ist für sehr ähnliche Lehren, wie der Luther sich hier vertreten hat. Aber der Luther war so überzeugt, dass er nicht davon schweigen konnte. Er konnte einfach nicht anders. Sein Herz war voll und deswegen sprudelte sein Mund über. Im Dritten Reich gab es eine ganz ähnliche Situation. Da gab es nur wenige Christen, die bereit waren, gegen diese antichristliche Ideologie einen klaren Standpunkt zu beziehen. Und die es taten, bezahlten einen hohen Preis. Ihr kennt Bonhoeffer, ihr kennt die Sophie Scholl, das sind Leute, die aus einer christlichen Überzeugung heraus im Widerstand gewesen sind und das mit ihrem Leben bezahlten. Weniger bekannt, aber ein genauso leuchtendes Vorbild ist dieser Mann. Das ist der Paul Schneider. Paul Schneider war seit 1926 Pfarrer in Hochelheim bei Wetzlar, ganz nah bei uns, wo wir jetzt wohnen. Und schon 1933 bekam er Ärger mit der Partei, ganz schnell nach der Machtergreifung. Er wurde angezeigt, er wurde beurlaubt, er wurde verhört, er bekam Predigtverbot. 1934 wurde er dann zwangsversetzt in den Hunsrück nach Dickenschied, kleines Kaff im Hunsrück. Er hielt sich zur bekennenden Kirche und bezog weiter Klarstellung gegen das Dritte Reich. Er wurde insgesamt dreimal verhaftet, kehrte aber immer wieder zurück und trotz Verbot ging er zurück in seine Gemeinde und feierte Gottesdienste. Finde ich auch ein sehr schönes Zeugnis. Er ging nicht zurück und hielt politische Predigten, er ging in seine Gemeinde und feierte Gottesdienste. Irgendwann wurde es den Behörden dann zu viel. Und 1937 wurde er dann wieder verhaftet, zum letzten Mal. Diesmal ging es ins KZ Buchenwald. Da wurde Führers Geburtstag gefeiert eines Tages und er weigerte sich, die Hakenkreuzfahne zu grüßen. Daraufhin wurde er geschlagen und in Einzelhaft gesperrt. Er hat gesagt, ich kann dieses Verbrechersymbol nicht grüßen. Das im KZ, da gehört Mut zu, das zu sagen. Seine Kollegen, seine Freunde, seine Mithäftlinge haben gesagt, mach das nicht, denk an deine Familie. Er hat gesagt, ich kann nicht. Hier stehe ich kann nicht anders. Aus seiner Einzelhaft heraus, aus seiner Zelle heraus, hat er dann immer bei den Appellen den Mithäftlingen ermutigende Bibelverse und Trostworte zugerufen. Und deswegen wurde er bekannt als der Prediger vom Buchenwald. Meistens konnte er nur wenige Sätze rufen, bis die Wachen ihn dann reingezerrt haben und verprügelt haben und zum Schweigen gebracht haben. Und am 18. Juli 1939 wurde er dann durch eine Giftspritze ermordet. 6 Kinder hat er hinterlassen. Dann wurde er in Dickenschied in diesem kleinen Hunsrückdorf beerdigt. Hunderte Menschen kamen zu seiner Beerdigung. Allein 200 Pfarrer, die meisten in Talar. Und einer der Gestapo-Männer, die Beerdigung beobachten sollten und Bericht erstatten sollten, sagte, so werden Könige begraben. Einer, der Alfred Leikam, auch ein Mitglied der Bekennenden Kirche und ein Mithäftling in Buchenwald, der sagte, Paul Schneider bekannte der SS gegenüber unerschrocken den christlichen Glauben. In diesem Freimut war er wahrscheinlich der Einzige in Deutschland. Unerschrocken Freimut. Kommt euch das bekannt vor? Unerschrockener Freimut trotz hohen Risikos. Das charakterisierte Männer wie den Paul Schneider, wie Martin Luther. Und die befanden sich in bester Gesellschaft, die zurückgeht bis auf Petrus und Johannes. Aber nicht nur das. Jesus selber ging es ja auch nicht anders. Er sagte in Johannes 15, Vers 20, gedenkt an das Wort, das ich euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie auch eures halten. Nachfolge Jesu heißt, Jesus treu zu sein und ihm nachzufolgen, auch wenn es hart auf hart kommt. Nachfolge Jesu kommt mit Kosten, kommt mit Risiken und Opfern. Sind wir bereit dazu? In Hebräer 12, Vers 1 heißt es, darum auch wir, ich weiß gar nicht, habe ich das auch hier drauf? Nein? Doch. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Diese Wolke von Zeugen, die in Hebräer 11 beschrieben ist, die Glaubenshelden, die geht dann noch weiter natürlich, von den Aposteln über Luther bis zu Paul Schneider und bis zu Leuten im Sudan im Gefängnis heute. Und diese Wolke von Zeugen soll uns als Ermutigung und als Ansporn dienen in unserer Nachfolge. In Vers 19, in unserem Text, fordern die Apostel jetzt den Rat auf, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Das kommt später in Kapitel 5, Vers 29 nochmal, da ist das so der Kernvers, deswegen werde ich da jetzt nicht so viel drüber sagen. Aber diese Frage, ob es vor Gott, urteilt ihr, ob es vor Gott recht ist oder nicht, dass wir euch mehr gehorchen als Gott, das ist eine rhetorische Frage. Weil in der jüdischen Rechtsprechung war das völlig selbstverständlich, dass man Gott mehr gehorchen muss als Menschen. Das haben die Juden ja auch immer wieder gegen die heidnischen Könige dann auch praktiziert. Mit anderen Worten, die Apostel zwingen den Rat hier, gegen sich selber zu urteilen. Selber zu sagen, ja, natürlich ist es nicht recht. Ja? Martin Luther, Paul Schneider, sie stehen in der langen Reihe von Zeugen für Jesus, die Gott mehr gehorcht haben als Menschen. Ohne vor dem Risiko zurückzuschrecken. Aber nicht durch einen äußeren Zwang, sondern aus einem inneren Drang heraus. Wer weiß, in welchen Situationen wir mal noch gefordert werden eines Tages, Jesus konsequent zu bezeugen, auch wenn es dann vielleicht einen hohen Preis von uns fordert. Und ich wünsche uns allen, dass wir dann diesen geistgewirkten Freimut haben, aus einem inneren Drang, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Bis das Herz voll ist, hier stehen wir können nicht anders. Die letzte Gruppe kommt nur kurz vor. Genau, das staunende Volk. Alle lobten Gott für das, was geschehen war, steht da. Da ist ein Mann seit Geburt gelähmt, über 40 Jahre gelähmt, und er steht plötzlich und geht, ist gesund. Die Jünger verstecken sich nicht, bekennen mutig Jesus, der das getan hat. Das bringt die Menschenmenge zum Staunen und zum Lob Gottes. Und hier haben wir jetzt den Link zum Kantatesonntag, den wir heute haben, und die ganzen Loblieder, die wir gesungen haben. singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Das haben wir heute gehört. Das genau haben die gemacht. Die haben ein neues Lied gesungen, weil Gott ein Wunder getan hat. Wenn Gott Wunder tut, dann bringt einen das so ins Staunen, sollte es jedenfalls, dass unser Mund einfach übersprudelt von dem, was wir selber gesehen und gehört haben. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum Gott es zulässt, dass gerade seine treuesten Diener so verfolgt werden. Ein Grund, auch wenn wir es wahrscheinlich nie ganz verstehen werden, ist sicherlich, dass am Ende Gott immer groß rauskommt und am Ende trotz vielen Leides und vieler Schwierigkeiten Gottes oder die Gemeinde Jesu gebaut wird, Gottes Reich gebaut wird. Wenn Luther vor dem Reichstag eingeknickt wäre, dann wäre die Reformation beendet gewesen, bevor sie richtig angefangen hätte. Wenn der Paul Schneider aus Rücksicht auf seine Familie geschwiegen hätte, dann hätte er keine Gelegenheit gehabt, den Gefangenen in Buchenwald vom Jesus als dem auferstandenen Herrn weiterzusagen. Und ich habe gelesen, dass mindestens ein Mitgefangener dort auch dadurch zum Glauben gekommen ist. Wenn wir aus Angst vor den Konsequenzen bei Opposition klein beigeben, dann verhindern wir, dass andere Menschen durch unser konsequentes Bekennen zu Jesus auf ihn hingewiesen werden und ihn loben. Der Hauptmann am Kreuz hat angesichts des toten Jesus, dieses gemarterten, unansehnlichen Menschen da am Kreuz, gesagt, dieser Mensch war Gottes Sohn. Der Gestapo-Mann bei Paul Schneiders Beerdigung hat gesagt, so werden Könige begraben. Wenn Menschen geduldiges Ertragen von Unrecht bei Nachfolgern Jesu beobachten, dann macht das einen größeren Eindruck als alles Pochen auf unsere vermeintlichen Rechte. Wir haben heute gesehen, wie unterschiedlich verschiedene Gruppen auf das Wunder reagiert haben. Da war der ratlose Rat, die konnten nur mit Drohungen und Gewalt versuchen, die Wahrheit zu unterdrücken. Dann die beiden mutigen Zeugen, die waren nicht eingeschüchtert, sie mussten einfach von dem reden, wovon sie überzeugt sind und was sie erlebt haben. Und dann gab es das staunende Volk. Das hat durch die Ereignisse erlebt, welche Macht in dem Namen Jesu liegt. Und nicht nur um Kranke zu heilen, sondern um übernatürlichen Freimut zu verleihen. Und ich wünsche uns, dass wir durch diesen Text auch ermutigt sind, mit Mut und Freimut Jesus zu bezeugen, aber nicht aus Krampf und äußerem Zwang, sondern durch einen inneren Drang. Ich wünsche uns, dass wir ohne Rücksicht auf Risiken klar für Jesus Position beziehen. Und ich wünsche uns, dass wir dadurch wie ein Leuchtturm in der Dunkelheit andere Menschen auf Jesus hinweisen und sie dadurch zum Lob Gottes bringen. Amen. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Herr, lieber Jesus, wir danken dir, dass du uns deinen Namen gegeben hast, in dem alle Macht ist. Wir danken dir, dass du uns durch deinen Geist Vollmacht, Mut und Freimut verleihen möchtest. Und ich bitte dich da, wo wir diese innere Freude, dieses volle Herz nicht haben, dass du es uns schenkst, dass du uns veränderst und dass wir nicht aus einem äußeren Druck, aber einfach durch das, was wir mit dir gesehen und erlebt haben, übersprudeln und dass andere Menschen das merken. Wir bitten dich um konsequente Nachfolge, dass wir keine faulen Kompromisse eingehen, nicht einknicken, nicht aus Angst vor den Konsequenzen den Mund halten, sondern gerade da, wo es eventuell was kostet, dann auch klar zu dir stehen. Segne du jeden Einzelnen von uns und danke, dass du ein Gott bist, der gerne gibt und der gerne diesen Mut und Freimut auch an seine Kinder gibt. Amen. Amen.